Wenn ich als Prediger eine bestimmte Botschaft möchte, eine bestimmte Botschaft so klar rüberbringen, dass ihr das sicher versteht, was könnte ich dann tun? Ich könnte zum Beispiel 3 Predigten über das gleiche Thema halten, okay? Wäre eine Idee, ne? 3 Predigten über das gleiche Thema. Und interessanterweise, das macht auch Jesus in Lukas Kapitel 15. Er hält 3, würde man so sagen, 3 Predigten über das gleiche Thema. Ich möchte über die Verse sprechen, 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dieses Gleichnis ist der zweite einer Reihe von 3 Gleichnissen, die immer über irgendwas Verlorenes sprechen. Der erste war Schaf, ne? Das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn. Aber warum hat Jesus 3 Gleichnisse erzählt? Er hatte einen Grund, das zu machen. Er wollte eine Botschaft ganz klar und deutlich rüberbringen, den Leuten, die ihm zugehört haben. Und welche waren diese Leute, die ihm zugehört haben? Es waren bestimmte Leute, die ihn provoziert haben. Und das war eine Antwort von ihm auf diese Provokation. Ganz am Anfang des Kapitels. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Ne, ihr merkt, der Zusammenhang ist, dass einige Sünder und Zöllner zu Jesus gekommen sind, weil sie ihn hören wollten, predigen. Und die anderen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen hat das gar nicht gefallen, dass Jesus das nicht unterbunden hat, dass Jesus das nicht verboten hat, dass Jesus nicht denen gesagt hat, ja, was tut ihr hier, ne, ihr Sünder oder so, geht weg. Nein, Jesus erzählt 3 Gleichnisse und ich sage mal so, lass mich ein bisschen ironisieren. Wenn der Schäfer, der seine 99 Schafe hat, der seine 100 Schafe hat, eine geht verloren, ne? Er könnte sagen, jetzt ironisch ein bisschen meine ich, ja, was interessiert mich das eine Schaf, ne? Ich habe noch 99, lass die eine verrecken. Oder die verlorene Drachme, die Frau, die hatte 10 Drachmen, die hat eine verloren. Lass mich ein bisschen ironisieren, die könnte auch sagen, ja, was interessiert mich diese eine Drachme, was soll's, ne? Ich habe noch 9. Und auch im Fall des verlorenen Sohns könnte der Vater sagen, ach ja, ich habe einen Sohn verloren, aber ich habe noch einen anderen, der ist viel besser als der andere, ne? Ich ironisiere das ein bisschen, weil genau das Gleiche hat Jesus gemeint. Genau das Gleiche. Er hat diesen Ziel mit den Pharisäern gehabt, dass sie das merken. Dass sie das merken. 2 Sachen. Ne, weil ein Tier ist auch eine Sache, würde ich sagen, oder? Ein Gegenstand. Ein Tier und eine Münze. 2 Gegenstände, 2 Sachen. Die lässt man einfach nicht liegen. Man sagt nicht, ach, was interessiert mich das eine Schaf oder was interessiert mich die eine Drachme, was soll's, Schwamm drüber, ne? Lass die verrecken. Nein, Das habe ich ironisch gemeint, aber eigentlich tut das niemand. Tut das jemand von euch? Wenn er eine Drachme verliert, eine Drachme hatte einen Wert von ungefähr 70 Euro, tut das jemand von euch, wenn er 70 Euro verliert und sagt, Schwamm drüber, ne? Ich suche das gar nicht. Ne? Vielleicht, wenn jemand ganz reich ist, aber normalerweise machen wir das nicht. Wenn wir 100 Schafe hätten und eine verlieren würden, würden wir die suchen. Ist normal. Das ist ganz normal. Davon kann man ausgehen, dass man so macht, dass man so handelt. Jesus wollte praktisch diesen Samen werfen, dass die Pharisäer das denken, okay, das ist normal. Wenn man ein Schaf verliert, dann sucht man das. Wenn man einen Drachen verliert, dann sucht man das. Und dann hat er das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Er hat auch gezielt, dass die Zuhörer zu diesem Ergebnis kommen in ihren Köpfen. Ja, okay, wenn man einen Sohn verliert, dann ja, man kümmert sich schon. Ne? Und Jesus hat praktisch denen ins Gesicht geschlagen, Samthandschuhe, ne? Weil genau das haben die Pharisäer an Jesus verurteilt, weil Jesus doch diese Sünder und Zöllner aufgenommen hat. Er hat das verlorene Schaf, der verlorene Sohn, ne, gesucht. Und die Pharisäer haben gesagt, warum tut er das? Jesus hat indirekt, ironisch, ne, ein bisschen, er hat die Pharisäer als gefühllos, als verhärtet er hat gesehen, dass sie so sind und möchte denen das klar machen, dass sie so sind, dass sie verhärtet sind, dass sie sich nicht kümmern um das eine Schaf, das verloren ist. Die Pharisäer, was haben die gemacht? Die haben den Kontakt mit ungläubigen Menschen gemeidet. Jesus, er hat keine Angst von Kontakt mit Menschen mit Problemen, mit Menschen mit Sünden. Die Pharisäer haben gedacht, wenn wir eine gute Orange oder ein paar guten Orangen, oder lass man mir das jetzt umdrehen, wenn wir jetzt einen Korb mit einigen guten Orangen haben und da eine faule Orange da reinlegen, ne, dann werden die Guten faul. Ne? Und so haben die Pharisäer gedacht, wenn wir jetzt Kontakt haben mit sündigen Personen, die jetzt Sünder sind und so, Zöllner und so weiter, schlechte Leute, dann können wir auch vielleicht schlecht werden. Da ist natürlich ein bisschen Wahrheit. Wir müssen auch aufpassen, mit wem wir verkehren. Aber Jesus, er hatte so eine geistliche Kraft, dass bei ihm das Gegenteil geschah. Jesus war die gute Orange, die man in einen Korb voller faule Orangen reingetan hat und alle faulen Orangen sind gut geworden. Ne? Jesus hat viele Leute, die Sünder um ihn herum waren, und er hat die geheilt und hat die vergeben und hat die, ne, raufgezogen. Ne? Wenn eine Person auf einem Tisch ist und die andere auf dem Boden und man zieht einer, ne, der von oben versucht, den von unten nach oben ziehen und der von unten versucht, den von oben nach unten ziehen, wer gewinnt? Meistens der unten ist, der oben ist, runterziehen. Aber Jesus, nein, bei Jesus war das Gegenteil. Jesus konnte die Leute immer raufziehen. Er konnte die Menschen immer verbessern, in einer besseren Position holen. Er hatte diese geistliche Kraft und ich glaube, dass er uns diese Kraft auch schenkt, dass wir Menschen segnen können. Wenn wir den Geist Jesus haben, brauchen wir keine Angst zu haben, zu anderen Menschen in Kontakt zu treten. Es gibt so ein Sprichwort in der Bibel, so ein Bibelvers, ne, dass die Dunkelheit kann das Licht nicht erlöschen. Die Dunkelheit kann das Licht nicht erlöschen. Wenn wir Licht sind, können wir umgeben sein von Dunkelheit, aber die Dunkelheit kann uns nicht erlöschen. Du kannst eine Kerze in die dunkelste Nacht stellen, die Nacht kann diese Kerze nicht erlöschen. Kann so dunkel sein, stockdunkel, schwarzdunkel, aber die kann die Kerze nicht erlöschen. Das war der Fall von Jesus. Jesus, er war Licht. Er hat die Leute erleuchtet, auch die Sünder, auch die bösen Menschen. Die Pharisäer, die haben gedacht, wir brauchen den Kontakt mit solchen Leuten nicht. Wenn diese Leute zu Gott wollen, wenn diese Leute sich zu den Sachen Gottes interessieren, können sie doch zur Synagoge gehen und zum Tempel gehen, ne? Oder heute würden wir sagen, ich habe schon praktisch schon auch gehört, schon gelesen von vielen Fällen, wo Leute gesagt haben, wenn die Menschen in der Stadt, die Ungläubigen, das Evangelium hören möchten, können sie einfach zum Gottesdienst gehen. Wir haben Gottesdienst jede Woche. Wenn die Ungläubigen sich für Gott interessieren, sollen sie doch in Gottesdienst gehen. Ne? Aber Jesus dachte nicht so. Jesus dachte nicht so. Ne? Jetzt ein bisschen ironisch gemeint, wenn diese Frau sagen würde, wozu soll ich die verlorene Drachme suchen? Irgendwann wird sie schon auftauchen. Ne? Das würde uns zeigen, dass sie eine stolze Frau ist, dass sie faul ist, dass sie denkt, ach, warum soll ich diese Mühe auf mich nehmen, diese Drachme zu suchen, dass sie überhaupt nicht Interesse hat in dieser Drachme, dass es ihr gar nicht wert war. Diese drei Gleichnisse hat Jesus erzählt. Es ist normal, dass wir uns kümmern um Sachen, die wir verlieren. Aber umso mehr um Menschen. Ne? Wir suchen, wenn wir irgendwas verlieren, dann suchen wir das. Alle Leute tun das. Und warum sollen wir Menschen nicht suchen, die verloren sind? Das ist die große Botschaft Jesu in diesem Kapitel. Menschen suchen, die verloren sind. Ein Tier kann man ersetzen. Eine Münze oder ein paar Euros können wir ersetzen. Aber Menschen können wir nicht ersetzen, wenn sie verloren gehen. Wenn wir uns so sehr um Gegenstände kümmern, umso mehr um Menschenseelen. Das Interesse an verlorenen Seelen fehlt auch heute. Jesus hat einfach nicht gesagt, er könnte es gesagt haben, aber er hat es nicht getan, zu sagen, die verlorenen Seelen werden schon irgendwann den richtigen Weg finden. Er hat es nicht gesagt. Ne? Nein, was hat er gesagt? Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Manchmal überhören wir hier ein Wort. Früher habe ich das Wort auch immer überhört. Ich habe immer gelesen, ja, Jesus ist gekommen, um den Verlorenen zu retten. Aber nein, da ist noch ein zusätzliches Wort. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen. Jesus ist nicht nur gekommen, die Leute zu retten, gesagt, okay, ich bin hier, bin für euch gestorben, wer gerettet sein möchte, weiß, wo ich bin. Weiß ja, wo er mich zu suchen hat. Ne? Nein, Jesus selbst hat den Menschen aufgesucht, hat die Sünder angesprochen, hat einen Schritt in die Richtung von den Sündern getan. Diese Frau hat ein paar Sachen getan, ein paar, jetzt sagen wir, wie sage ich das? Das, was sie getan hat, möchte ich in vier Teilen trennen. Zuerst, sie hat ein Licht angezündet. Zweitens, hat das Haus gekehrt. Drittens, hat fleißig gesucht. Und viertens, hat die Freundinnen gerufen, die Nachbarinnen und Freundinnen, und gesagt, freut euch mit mir. Zuerst das Licht angezündet und durch das ganze Haus gegangen. Was bedeutet das für uns heute? Ich denke, ich lege nicht falsch, wenn ich sage, dass die Wohnung dieser Frau für uns symbolisiert die Stadt Düsseldorf. Und das Licht ist die Predigt des Evangeliums. Diese Frau ist durch ihre Wohnung gegangen mit das Licht, und die ganze Wohnung und die ganzen, ja, dunkle Teile beleuchtet. Und das Gleiche sollen wir für uns als Lektion nehmen. Das Licht muss sich bewegen. Das Licht muss nicht in einer dunklen Kiste gestellt werden, in vier Wänden, würde wir sagen. In einer Pappkiste, ne, mit vier Seiten, nein. In einer Kirche mit vier Wänden, nein. Das Licht muss durch die Stadt. Das Licht, wir müssen dieses Licht bewegen durch die Stadt. Das Licht muss dahin gehen, wo die verlorene Drachme ist. Und nicht die verlorene Drachme zum Licht. Das Licht muss dorthin gehen. Das hat diese Frau gemacht. Und vielleicht würde der ein oder andere sagen, ja, wir haben eine Radiosendung, wo wir das Evangelium verkündigen, und jeder, der jetzt einen Radioempfänger hat, kann das hören, und Amen, wir haben unsere Pflicht getan. Diese Frau hatte mehr als das getan. Sie hat nicht gesagt, okay, jeder Einwohner Düsseldorfs kann das Evangelium hören, wenn er dann einen Fernseher anschaltet und Kanal so und so guckt. Ne? Das Licht ist in der ganzen Stadt. Die Frau hat mehr getan. Sie hat einen Besen genommen und hat gekehrt. Ein Besen für mich spricht für Werkzeug. Werkzeug. Praktisch alles, was wir tun, jede Aufgabe, die wir tun, brauchen wir dafür ein Werkzeug. Sei es jetzt zu kochen, sei es jetzt zu ein Buch zu schreiben, brauche ich Stift oder brauche ich einen Computer, oder sei es jetzt eine Schraube anzubringen. Alles, was wir tun, dafür brauchen wir ein Werkzeug. Hierher zu kommen, brauchen wir ein Auto, und für jede Sache brauchen wir ein Werkzeug. Und für die Verkündigung des Evangeliums, welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung? Diese Frau, die hat diesen Besen genommen und hat ihn kräftig durch die Wohnung geschrubbt. Sie hat das mit Kraft, mit Lust, das, ne, diese Arbeit gemacht. Sie hat gearbeitet. Sie hat vielleicht, ich weiß nicht, aber ich stelle mir das vor, sie hat geschwitzt. Sie hat gearbeitet. Es kostet ihr Konzentration, das zu tun. Und das Gleiche gilt für unsere Evangelisation. Ich weiß, ich bin der Erste, der diese Predigt hier üben muss. Ne? Muss mich in den Spiegel gucken, wenn ich diese Predigt halte. Ne? Weil ich manchmal auch etwas, sagen wir, ängstlich bin. in diesem Bereich, aber ich entnehme das hier aus dem Wort Gottes. Und wir sollen uns fragen, welche Werkzeuge benutzen wir, um dieses Licht in die ganze Stadt zu bringen oder das Evangelium in die Stadt zu bringen oder besser diese verlorene Drachme, das heißt die verlorenen Menschen, die verlorenen Seelen zu erreichen, zu suchen und zu uns zu bringen. Das hat auch diese Frau gemacht, die hat die Drachme gesucht, bis sie die zu sich hatte, bei sich hatte. Welche Werkzeuge benutzen wir? Welche Werkzeuge könnten wir benutzen und welche benutzen wir? Wir benutzen Traktate, wir benutzen Bibeln, wir benutzen ein Zelt, wir benutzen ein Auto. Ne? Wir könnten noch andere Sachen benutzen, vielleicht einen Lautsprecher oder ich weiß nicht. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Und es ist wichtig, dass wir merken, dass es auch eine Arbeit ist. Es ist nicht eine Freizeitaktivität. Da sollen wir uns anstrengen. Interessant, hier diese zwei ersten Aktivitäten. Erste, das Licht durch die Wohnung, ne? Weil Lichter früher waren wie, ne? Ihr weißt, ungefähr so wie heute eine Kerze ungefähr. Könnte ich sagen, vielleicht wie so eine Taschenlampe, sagen wir so, jetzt im übertragenen Sinn, ne? Durch die ganzen Wohnungen, unter den Betten und so. Das ist noch ein bisschen so kontaktfrei, ein bisschen so aseptisch, wie sagt man das auf Deutsch? Man bleibt sauber, man macht sich die Hände nicht dreckig, wie man Taschenlampe unter dem Bett guckt, ne? Aber wenn man jetzt einen Besen nimmt und kehrt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich schmutzig macht, die Hände schmutzig macht und so weiter, vielleicht die Knie oder so, wenn man sich irgendwo hinknien muss oder ne, dass man sich schmutzig macht, das ist größer. Das heißt, die Evangelisation ist eine Aufgabe, wo wir uns auch die Hände schmutzig machen. Wir bereit sein sollen, dass es so passiert. Und interessant, dass jeder dieser drei Gleichnisse Jesu, ich nähere mich schon dem Ende, diese drei Gleichnisse Jesu haben immer in einer gleichen Art und Weise den gleichen Schluss. Und was war das? Ganz deutlich, ganz klar. Die Verse 7, 10 und 23 und 24. Immer das Gleiche. Das verlorene Schaf, vielleicht lese ich das mal euch vor, diese Verse 7, 10 und 23 und 24. Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Freude im Himmel. Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wieder, Freude im Himmel, Freude vor den Engeln Gottes. Und 23 und 24, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, hier sogar zweimal, lass uns fröhlich sein, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Viermal das Wort fröhlich, Freude, Freude. In den drei Gleichnissen war eine große Freude. Ich freue mich sehr, wenn Menschen sich bekehren, wenn Menschen zu Jesus finden. Ich empfinde eine Riesenfreude. Aber ich kenne Leute, die sich nicht so sehr freuen. Warum vielleicht? Weil sie vielleicht nicht verstanden haben, um was es geht, wenn Menschen sich bekehren. Und darum habe ich den Vers Jakobus Kapitel 5, Vers 20 ausgesucht, um das zu verdeutlichen. Warum sollen wir uns freuen, wenn jemand sich bekehrt? Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jakobus 5,20. Dass eine Seele zum Leben gekommen ist, zurück zum Leben, oder nein, besser gesagt, zum Leben, zum geistlichen Leben, die Vergebung seiner Sünden bekommen hat, ein Kind Gottes geworden ist. Halleluja. 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 Warum hat der Hirte das verlorene Schaf gesucht? Weil er hatte die Hoffnung, sie zu finden. Ne? Und hat in Gedanken hat er sich schon gefreut. Er hat gedacht, wenn ich sie finde, dann werde ich so glücklich. Ne? Ihr könnt das nachvollziehen. Und die Frau, warum hat sie das Licht angezündet und durch die ganze Wohnung gegangen, gesucht, gekehrt? Weil sie hat diese Hoffnung, benutze das Wort Hoffnung, sie hatte die Hoffnung, wenn ich die Drachme finde, dann werde ich mich so freuen. Und auch der Vater, den verlorenen Sohn, er hatte Hoffnung, wenn mein Sohn zurückkommt, ich werde mich so freuen. Ja? Hoffnung auf die Freude motiviert. Motiviert uns, bewegt uns weiterzumachen, weiter zu suchen. Evangelisation kann frustrierend sein. Das kennen wir. Aber wir haben diese Motivation, diese Hoffnung, die erretteten Menschen zu sehen und uns darüber freuen, dass die errettet wurden. Jesus hat ganz am Ende seines Lebens und auch nach seiner Auferstehung uns ein Gebot gegeben. Geht hin zu aller Welt und predigt das Evangelium. Ein wichtiges Gebot. Aber wenn wir diese Freude empfangen für die Errettung der Menschen, dann werden wir diese Aufgabe nicht nur tun wegen des Gebots, aber wegen der Freude für diese Menschen. Amen und Halleluja.